Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Hallo, ich bin Tim und staune gerade über ein Wunder der Technik. Wobei, es ist schon viele Jahre her, dass man sich über diesen Apparat hier gewundert hat. Der sieht aus wie direkt aus dem Museum, etwas verstaubt. Ja, das ist so eine Art Drucker und der spuckt ja was eigentlich aus?
Also das ist eben so ein viereckiges Papier, wo jetzt nicht so eine runden Löcher, sondern so eine ganz, ganz kleinen Vierecke drauf sind. Und da sind auch ganz viele Zahlen drauf, so ganz kleine.
Ein gelöchertes Stück Papier oder Karton. Und das hat tatsächlich mal Computern gesagt, was für Befehle sie bitteschön ausführen sollen. Später erfahren wir, wie das funktioniert hat. Ja, und unsere Kakadu-Lese-Crew, die legt hier heute auch wieder ab. Im Gepäck neue Bücher. Eins erzählt die Geschichte von Siri.
Eines Tages fällt halt Siri vom Baum und hat danach ein großes Talent, nämlich sie hat ein gutes Gedächtnis. Und das entdecken sie, während sie Ich packe meinen Koffer spielen und sie sich wirklich über 10 Runden alles merken kann, was die Leute gesagt haben.
Und dieses Talent, das könnte helfen, Siris Familie aus einer schwierigen Lage zu befreien. Siris Mama und Papa sind nämlich ziemlich pleite. Deswegen gibt es jede Menge Ärger und von dem hören wir gleich hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur.
Nämlich
Mäuse, Kohle, Kröten, darum drehen sich auch die Bücher, die euch jetzt unsere Lesecrew hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur vorstellt. Es geht um Menschen mit viel und mit wenig Geld. Und ihr werdet hören, nicht nur arm sein, sondern auch reich sein kann nerven. Denn Reichtum alleine reicht eben nicht. Im ersten Buch ist aber erst einmal das Problem, dass kein Geld da ist.
Ich bin Lilly, ich bin 11 Jahre alt und ich stelle heute das Buch Der Tag, an dem ich vom Baum fiel und unser Hotel rettete, vor.
Wer ist denn die Hauptperson?
Siri und ihre Familie, aber eigentlich hauptsächlich Siri.
Das Mädchen ist 10. Sie wohnt mit ihren Eltern und dem Bruder in Frankreich.
Die besitzen ein Hotel.
Für Siri ist dieser Ort der allerschönste auf der Welt, ihr Hotel Bombier. Die Mutter ist für das Essen zuständig, der Vater für die Rezeption und die Rechnungen. Und auch die Kinder haben ihre Aufgaben im kleinen Familienbetrieb. Eigentlich ist alles schön. Eigentlich.
Weil die Eltern streiten sich ja eigentlich nur ums Geld, weil die Mutter wirklich immer nur das Beste will, aber der Vater das dann immer sozusagen verbietet, weil er dann immer Sorgen hat, dass ihm das Geld ausgeht und dass dann auch keine Gäste mehr so kommen.
Der Vater weiß, das Hotel muss unbedingt renoviert werden.
Weil zum Beispiel auch die Leuchtbuchstaben oder so vom Haus fallen und kaputt gehen und er kann die halt nicht wieder bezahlen.
Und leiden die Kinder unter den knappen Finanzen?
Eigentlich kriegen sie davon das nur mit, wenn ihre Eltern sich streiten. Darüber klagen oder sowas tun sie eigentlich nicht.
Doch dann?
Eines Tages fällt halt Siri vom Baum und hat danach ein großes Talent, nämlich sie hat ein gutes Gedächtnis. Und das entdecken sie, während sie Ich packe meinen Koffer spielen und sie sich wirklich über 10 Runden alles merken kann, was die Leute gesagt haben. Und Giles, ihr Bruder, trainiert das mit ihr.
Siri soll mit ihrem besonderen Talent bei einem Wettbewerb Geld gewinnen und das Hotel und den Familienfrieden retten. Lilly kann ab diesem Punkt das Buch nicht mehr aus der Hand legen.
Am Anfang dachte ich so, ist nicht so ganz meins, aber als man dann entdeckt hat, dass sie dieses Talent dann nach dem Sturz hatte, dann fand ich es sehr, sehr interessant, weil man dann auch gemerkt hat, wie sowas etwas verändern kann.
Doch wird Siri wirklich an einem Wettbewerb teilnehmen und gewinnen? Und ist dieser Plan überhaupt der richtige Weg, die ewigen Streitereien zu beenden? Testleserin Lilly verrät nichts. Doch dann macht sie dem Buch ein Kompliment, das man als echte Leseempfehlung verstehen kann.
Wenn man jemandem ein Buch zum Geburtstag schenkt und nicht weiß was, würde ich schon sagen, vielleicht dieses Buch.
5 von 6 Kakadus für Der Tag, an dem ich vom Baum fiel und unser Hotel rettete, von Enne Köhns.
Ich bin Benno und ich stelle euch vor, der reichste Junge der Welt.
So nennen die anderen Kinder den 8-jährigen Jakob.
Der lebt mit seinem Vater in einem großen Haus. Der Vater hat so einen Preis der Architektur gewonnen und jetzt muss er ganz viel arbeiten.
Und hat keine Zeit für seinen Sohn. Doch zum Glück gibt es für Jakob Oma. Sie kann die besten Hefeklöße zubereiten, deren Qualität an die Brillanz der Fußballmannschaft Real Madrid heranreicht. Jakob liebt Fußballvergleiche. Oma ist auch für Aisha und ihren Sohn da. Die zwei mussten aus ihrer Heimat fliehen und so ist in Omas Häuschen immer was los. Doch jeden Abend fährt der Junge wieder zu Papa. Doch dieses Mal?
Das Fahrrad von dem Jungen wird geklaut. Und er mag das halt ganz doll. Er redet mit dem. Es kann viel schneller fahren als das Fahrrad davor.
Jakob will seinem Vater schnell von dem Verlust erzählen.
Der Vater schaut einfach nur kurz von seiner Arbeit auf, sagt, ja, ich kaufe dir ein neues. Und schon das war's. Und der wünscht sich halt, dass der Vater ihn einfach tröstet. Klar, es gibt ein neues Fahrrad, aber...
Jakob schluckt die Tränen herunter, doch er spürt deutlich, ihm fehlt nicht nur das neue Fahrrad, ihm fehlt Zeit mit seinem Vater. Der scheint das dann doch noch zu bemerken. Vater und Sohn fahren zusammen auf eine Verkleidungsparty.
Dann, als er wiederkommt, wurde da eingebrochen in dem Haus und es ist wirklich nichts mehr da.
Ein Riesenschreck ist das. Doch nachdem die Polizei den Fall aufgenommen hat, kommen die zwei auf eine verrückte Idee.
Dann spielen sie halt einfach im Haus Fußball, weil überall nichts ist. Ist dann wie eine Turnhalle.
Kein Wunder, dass Jakob in den leeren, riesigen Räumen an Aisha und ihren Sohn denken muss. Sie leben ja wirklich in einer Turnhalle mit vielen anderen zusammen. Die zwei könnten doch bei ihnen in das große Haus einziehen.
Würde halt einfach gern... ein paar mehr Leute in seinem Haus haben, dann ist auch ein bisschen mehr was los.
Was wird der Vater antworten? Zunächst nichts. Er baut lieber ein Zelt im Schlafzimmer auf. Das haben die Diebe in der Garage liegen gelassen. Darunter legt er einen dicken Flocati-Teppich. Beide klettern gemeinsam in das Zelt und legen sich zum Schlafen hin.
Der Vater kann halt gar nicht an seine Arbeit gehen, weil der Laptop und so alles geklaut ist.
Jakob ist glücklich. Oder um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, ich fühle mich, als hätte ich 3-2 gewonnen, ganz überraschend, wie 1954 im Endspiel von Bern gegen die beste Mannschaft der Welt.
Ich spiele ja selbst Fußball und dann kann ich mich schon da reinversetzen, dass es schön ist. Und vor allem, wenn man halt mit seinem Vater, mit dem man ganz lange nichts mehr gemacht hat, Fußball spielt, das ist schon toll.
5,5 von 6 möglichen Kakadus vergibt Benno für Der reichste Junge der Welt von Markus Orts, soll ich euch ausrichten. Und das Buch, das ist im Moritz Verlag erschienen. Und 5 von 6 möglichen Kakadus gab es von Lilly für Der Tag, als ich vom Baum fiel und Unser Hotel rettete von Enno Kohns. Das Buch, das ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Und natürlich findet ihr die Infos wie immer auf unserer Seite. Und die heißt kakadu.de.
Hallo?
Heute geht bei uns das Internet nicht. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. Kein bisschen.
Langweilig. Ohne Internet weiß man gar nicht, was man machen soll.
Aber Tiger, man kann sich doch mit so vielen anderen Dingen beschäftigen. Wir könnten zum Beispiel dieses Detektivspiel weiterspielen.
Das ist ein Computerspiel. Dafür brauchen wir Internet.
Ach, stimmt ja. Na, dann spielen wir ein schönes Kartenspiel. Rommi zum Beispiel.
Das ist eine tolle Idee. Ich habe sogar Spielkarten. Kennst du die Spielregeln?
Nee, aber ich weiß eine tolle Website mit Spielregeln.
Spinnchen, wir haben doch kein Internet.
Ach, stimmt, ja. Dann backen wir einfach diesen leckeren Möhrenkuchen.
Na gut, ich suche gleich das Rezept raus. Moment, ich glaube, das steht... Im Internet.
Das Internet, ein riesiger Speicher für ganz viel Wissen. Das ist natürlich mega praktisch, darauf immer zurückgreifen zu können. Wie haben die Menschen das eigentlich früher gemacht, als es noch kein Internet gab? Da wollten die Leute ja auch Informationen, Geschichten oder Erfahrungen haben oder vielleicht auch weitergeben. Die Kakadu-Kinderreporter, die haben zusammen mit Jessica Zeller nachgeforscht, wie das früher funktioniert hat.
Zum Beispiel ein Holzspeicher, das ist ein Schuppen oder ein Dachboden, wo Holz gelagert wird, damit es trocken bleibt.
Wasser speichert man, wenn es zum Beispiel ein Feuer gibt im Wald und dann kann man halt Regenwasser speichern und also aufbewahren dafür, dass halt das Feuer gelöscht wird. Oder auch Bauernhof für Heu und Getreide.
Speichern kann man alles Mögliche, nicht nur Dinge, die man anfassen kann. Schon immer haben die Menschen ihr Wissen und die eigene Schlauheit aufbewahrt und anderen mitgeteilt, erzählen Luca, Jonathan und die anderen Kinder, die heute als Reporter in Sachen Speichermedien unterwegs sind.
Die haben es entweder auf Papyrus geschrieben oder in Steinplatten, glaube ich, geritzt.
Zum Beispiel die Steinzeitmenschen, die haben auch in Höhlen Bilder und Zeichnungen gemalt. Ich schätze, mit die Nachfahren das auch sehen.
Und wusch, ein paar Jahrtausende später gab es dann auch Papier. Und alles, was man nicht vergessen wollte, wurde einfach aufgeschrieben.
Es ist ein Buch, wo wahrscheinlich ziemlich viele Sachen drin stehen, was man auch aufgehoben hat.
Ein Lexikon.
Damit hat man Wissen, Text, Erfahrung, Geschichte aufgeschrieben, in dicke Bücher gelegt, in Bibliotheken gelegt und aufbewahrt. So hat das eigentlich mal angefangen.
Erzählt Lutz Straube. Er betreut zusammen mit seinem Kollegen Professor Oswald das Computermuseum der HTW-Hochschule in Berlin, das wir heute besuchen.
Und dort sind eine ganze Menge zur Rechentechnik, insbesondere auch zur Speichertechnik, Ausstellungsstücke zu sehen.
Zwar gibt es in diesem Museum keine Höhlenmalereien oder Steinplatten zu besichtigen, dafür aber alles, was mit Daten und alten Computern zu tun hat. Und Papier, das gibt es hier auch.
Also das ist eben so ein viereckiges Papier, wo jetzt nicht so eine runden Löcher, sondern so eine ganz, ganz kleine Vierecke drauf sind. Und da sind auch ganz viele Zahlen drauf, so ganz kleine. Und eins, zwei, drei immer in so einer Reihe.
Die Idee zu diesen sogenannten Lochkarten hatte ein Mann namens Herman Hollerith vor ungefähr 125 Jahren bei einer Volkszählung in Amerika.
Dort wollte man wissen, wie viele Menschen leben denn jetzt eigentlich hier? Welche Berufe haben die? Wie viele Kinder haben die? Welche Religion gehören die an? Dann hat man sich überlegt, wenn wir jetzt eine solche Volkszählung machen, dann haben wir vielleicht in 10 Jahren das Ergebnis, wenn es gut geht. In 10 Jahren hat sich das alles schon längst wieder verändert.
Also erfand Herman Hollerith Karten, auf denen bestimmte Informationen einfach eingelocht wurden. Der Beruf, wie alt die Leute waren und wie viele Kinder sie hatten. Und dazu Geräte, in die diese Lochkarten gesteckt wurden, damit die darauf enthaltenen Informationen zusammengezählt werden konnten. Das ging viel schneller, als wenn die Menschen alles auf Papier aufgeschrieben und per Hand ausgewertet hätten. Später gründete Herr Hollerith eine berühmte Computerfirma. Und seine Lochkarten verwendeten er und andere, um auf den neu erfundenen Rechnern Programme zu speichern.
Da konnte man in jede Lochkarte einen Befehl reinlochen, der dann den Computer gesteuert hat.
Na, immerhin. Aber Computerprogramme, die bestehen aus unzähligen Befehlen. Also setzten die Menschen alles daran, Speichermedien zu erfinden, auf die mehr Daten und Informationen passten, damit auch die Computer mehr leisten konnten. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs war es dann endlich soweit. Die ersten magnetischen Speichermedien waren erfunden. Nie etwas davon gehört? Stimmt nicht.
Ganz früher, als ich noch ganz klein war, da habe ich ab und zu mal Kassetten gehört.
Und Kassetten mit Musik oder Hörspielen, die sind von ihrem Material nichts anderes als die Magnetbänder, die in früheren Computern als Speichermedium verwendet wurden. Auf einem Magnetband konnten so viel Informationen gespeichert werden wie auf 10.000 Lochkarten zusammen. Bald gab es auch Magnetscheiben, sogenannte Disketten. Ähnlich wie einen USB-Stick steckte man sie in einen Computer rein, in das Diskettenlaufwerk.
Also hier ist die Diskette und ich weiß gar nicht richtig, wie ich sie reinschieben soll. Und jetzt schiebe ich sie rein. Jetzt ziehe ich so ein Ding runter, das ist der Riegel.
Und dann kann man sich angucken, was auf der Diskette für Daten gespeichert sind.
Was dort für Programme drauf sind, welche Texte dort drauf gespeichert sind, die kann ich jetzt sehen. So, nun haben wir eine Programmiersprache gestartet. Das lädt, ihr seht, dort ist die rote Lampe. Jetzt liest er von der Diskette ganz fleißig dieses Programm.
Bis es soweit ist, das dauert etwas. Fast eine Minute. So lange ließen sich Disketten manchmal Zeit. Eure Eltern kennen das noch. Und ihr müsst noch länger warten. Genau eine Woche. Dann geht es weiter mit Teil 2 zur Gegenwart und zur Zukunft der digitalen Speichermedien.
Also haben wir schon eine Verabredung, aber die haben wir ja sowieso, ne? Immer Dienstag zum Kakadu Medientag. Nächste Woche werden wir dann erfahren, wie wir in Zukunft wichtige Infos abspeichern. Lina mit Rebellen. Und von Rebellen, von denen haben wir euch hier am Kakadu Medientag schon häufiger erzählt. Wir haben euch zum Beispiel schon die Bücher Goodnight Stories for Rebel Girls vorgestellt. In denen geht es um Frauen, die Großes vollbracht haben. Also zum Beispiel hohe Berge bestiegen, wichtige Entdeckungen gemacht oder die sich gegen Ungerechtigkeiten eingesetzt haben. Die Bücher sind ein großer Erfolg und jetzt gibt es eine neue Reihe, die ähnlich ist. Little People, Big Dreams heißt die. Also kleine Leute, große Träume. Auch hier wird von der Kindheit berühmter Frauen erzählt. Ob das auch so gut und interessant gemacht ist, das haben Greta, Janusz und Lia zusammen mit Kakadu-Reporterin Dana Sindermann getestet.
Greta, Janusz und Lia sitzen um einen kleinen Stapel von Büchern herum. Alle Kinder tragen Hosen und ein langärmliches Oberteil. Na und, könnte man jetzt fragen, was haben die Klamotten der Kinderreporter mit einer Buchbesprechung zu tun? Dass die beiden Mädchen genauso wie Janusz selbstverständlich Hosen tragen können, ist einer Frau mitzuverdanken, die in dieser Bücherreihe vorgestellt wird. Der Modeschöpferin Coco Chanel. Das Büchlein über sie beginnt, wie alle anderen Bücher in dieser Reihe, mit ihrer Kindheit.
Sie war halt im Waisenhaus und ja, die Nonnen ärgerten sich, weil sie anders war als die anderen Kinder. Und sie hat schon früh als Kind angefangen zu nähen.
So ist Coco auf einem Bild auf dem Pausenhof mit Nadel und Faden zu sehen. Sie näht ein Oberteil für die Puppe einer Schulkameradin. Coco konnte also schon als Kind etwas, mit dem sie später berühmt wurde und mit dem sie die Welt ein bisschen verändert hat.
Hier ist noch ein Bild, wo die tanzen auf dem Ball. Und früher haben die halt alle mit ihren ganz engen Kleidern und die konnten sich kaum bewegen. Und dann waren sie erstmal auch total erschrocken, weil Coco hat schon ein ganz schwarzes, einfaches Kleid. Und sie ist als Einzige getanzt, richtig, weil sie das auch konnte in ihrem Kleid.
Coco Chanel befreite die Frauen also von Kleidung, die immer drückte und eigentlich viel zu eng war, aber schick aussah. Manchmal war diese Kleidung so eng, dass die Frauen kaum Luft bekamen und in Ohnmacht fielen. Lia trägt heute hingegen ein rotes Holzfällerhemd und eine Latzhose. Dass sie und andere Mädchen das selbstverständlich tun können, ist Coco Chanel mitzuverdanken.
Ich will lieber eine Latzhose und ein Baumfällerhemd tragen, als so ein enges Korsett und immer in Ohnmacht zu fallen.
Die Büchlein zeigen das Leben dieser Mädchen und Frauen hauptsächlich in Bildern. Pro Buch wird eine Persönlichkeit vorgestellt. Die Bücher sind klein, schmal und sehr schön von verschiedenen Künstlerinnen gestaltet. Die Bilder sind bunt, aber in klaren und wenigen Linien gehalten. Zu jedem Bild gibt es maximal 2 erklärende Sätze. Die 7-jährige Greta ist sehr begeistert von der Reihe. Besonders gut gefallen ihr dabei
die Bilder.
Neben der Modeschöpferin Coco Chanel werden in den ersten Bänden dieser Reihe die berühmte Chemikerin Marie Curie vorgestellt, die wagemutige Pilotin Annelie Earhart, die berühmte Malerin Frida Kahlo, außerdem Rosa Parks, die für die Rechte von farbigen Menschen eintrat, und die junge jüdische Schriftstellerin Anne Frank.
Mit diesem Big Dreams, da haben die ja alle schon von Kindheit an damit angefangen, was sie dann als Erwachsene geschafft haben. Ich finde es schon toll, dass sie dann so früh damit angefangen haben, sowas zu machen.
Alle diese Frauen haben mit ihrem starken Willen, einer großen Portion Mut und mit viel Freude das gemacht, was sie tun wollten. Auch wenn das andere vielleicht nicht so gut fanden. Mit dieser großen Kraft haben sie das Leben von Frauen, Männern und Kindern bis heute verändert.
Früher, die Männer durften nicht viel mehr machen als die Frauen. Und dann konnten die Frauen vielleicht auch gar nicht so viel ausprobieren wie die Männer. Das finde ich dann schon interessant, wenn dann mal Frauen kommen, die das geschafft haben.
Da alle Frauen, die in der Reihe Little People, Big Dreams vorgestellt werden, auch im Buch Good Night Stories for Rebel Girls porträtiert werden, stellt sich jetzt die Frage, warum es eigentlich noch diese Reihe braucht. Lia, die beide Bände der Rebel Girls gelesen hat, hat hier eine klare Empfehlung.
Es ist halt weniger Text, also auch für Kinder, die gerade erst lesen gelernt haben oder auch ein bisschen länger lesen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall besser, erstmal für kleinere Kinder das zu lesen, anstatt direkt Rebel Girls zu lesen.
Little People, Big Dreams, Kakadu-Kinderreporterin Lia empfiehlt die Bücher über die Kindheit berühmter Frauen, besonders den Jüngeren unter euch. Und die Reihe, die ist übrigens im Surkamp Verlag erschienen. So, jetzt wäre Zeit zum Lesen. Hausaufgaben wären auch eine Möglichkeit, muss aber nicht. Das war zumindest der Kakadu für heute. Morgen hören wir uns zum Musiktag wieder. Da bekommen wir raus, was es eigentlich bedeutet, wenn jemand das absolute Gehör hat. Hier im Deutschlandfunk Kultur gibt es jetzt weiter mit der Musiksendung Tonart. Ich bin Tim und morgen wieder drin.